Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber der wunderbare Yannick Schubert. Moin.
Moin, wunderbarer Jonas.
Ach, danke, wunderbarer Yannick. Sind wir nicht zwei Knuffige hier?
Im wunderbaren Podcast.
Im wunderbaren Podcast. Die erste Folge, in der wir schon wieder so richtig gehypt sind, nachdem wir angekündigt haben, dass wir unseren Geo Day live in Stuttgart durchführen werden. Ein Ganztages-Workshop zum Thema Geo. Wir haben beide mega Bock. Wir haben die Landingpage endlich online. Dazu gibt es nachher mehr Infos. Du findest, falls es dich interessiert, natürlich die Infos in den Shownotes und auch den Link zur Landingpage, dass du dort dir alles anschauen kannst. Aber jetzt wollen wir erstmal ganz gehypt, wie wir sind, über ein Thema sprechen, das sich da sehr, sehr gut anknüpfen lässt. Nämlich sprechen wir über drei Gründe, warum deine Konkurrenten in AI-Searches erwähnt werden, aber deine Seite nicht.
Bevor wir aber nun richtig mit der Folge loslegen, noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge, und das ist Finseo. Finseo ist ein AI-Visibility-Tool, das dir konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigt und Optimierungspotenziale ableitet. Du kannst dabei die Sichtbarkeit deiner Marken in KI-Modellen tracken und analysieren, wie und wo deine Marken erwähnt oder auch zitiert werden. Du hast außerdem die Möglichkeit zu prüfen, wie der Wettbewerb dasteht, was genau und vor allem wen die KI in deiner Branche empfiehlt. Ein cooles Feature, wie ich finde, ist, du kannst Logfiles hochladen und damit deinen Bot-Traffic analysieren. So bekommst du ein umfassendes Bild deines KI-Traffics und der KI-Sichtbarkeit deiner Webseite. All das hilft dir dabei, einen umfassenden Überblick über das Geschehen in der KI-Suche zu bekommen und dementsprechend Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Deswegen hilft Finseo dir dabei, wichtige Insights zu generieren und zu schauen, wie du in deinem Marktsegment in KI dastehst. Jonas und ich nutzen das Tool mittlerweile fast täglich, um Sichtbarkeit, Performance und unsere relevanten Prompts zu tracken. Wenn du das Ganze selber ausprobieren willst und dich vom Tool selbst überzeugen willst, dann gehe jetzt auf www.finseo.ai. Ich buchstabiere nochmal. www.finseo.ai und lege dir einen kostenlosen Account an. Zusätzlich findest du den Link zur Webseite natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
Natürlich, und das wollen wir vorab gleich mal sagen, kann es sehr, sehr viele Gründe geben, warum man nicht in AI-Searches erscheint. Wir werden jetzt über drei sehr große Dinge sprechen, die sehr schnell dafür sorgen, dass man da einfach keine Chance hat. Aber es kann natürlich auch noch andere geben oder eine Kombination aus mehreren davon und so weiter, das ist ja klar. Aber damit wir hier nicht irgendwie 50 verschiedene Faktoren auflisten und komplett überfordern, wollen wir mal auf die drei größten eingehen, weil wir die auch immer wieder sehen. Und als erstes würde ich sagen, lass uns doch mal mit dem Thema starten, das alle anderen eigentlich beeinflusst, nämlich das Thema der Technik. Und bei der Technik können wir ja im Prinzip, ähnlich wie beim SEO auch, das sind ja die gleichen Grundlagen, die für beides relevant sind, sowohl die klassische Google-Suche als auch AI-Searches, können wir es ja richtig versauen, ne?
Total. Also was ich immer ich kann jetzt nur aus E-Commerce-Sicht berichten, ne? Du wirst dann gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Im E-Commerce ist ein Problem, das hatten wir kurz in der Vorbesprechung, weil du es klar nicht glauben konntest, aber im E-Commerce ist es tatsächlich immer wieder ein Problem, das mir in der Vergangenheit das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen ist, dass Inhalte nicht initial ganz normal übers HTML beziehungsweise direkt im DOM gerendert werden. Im DOM heißt, dass es im initialen Quellcode sozusagen drin ist, der von der Suchmaschine oder aber von der KI-Plattform abgerufen, ausgelesen und sozusagen verarbeitet wird. Und wenn bestimmte Content-Elemente, bestimmte Inhalte initial nicht im HTML drin sind, dann werden sie von der KI nicht ausgelesen, weil KI kein JavaScript rendert, Stand heute. Und das ist tatsächlich bei Online-Shops manchmal ein Problem, wenn zum Beispiel auf den Produktseiten Produkttitel, Preise oder wichtige Inhalte zum Produkt selbst, also so irgendwelche Beschreibungstexte und so weiter, über JavaScript zur Verfügung gestellt werden. Das kann daran liegen, dass das Theme das so leider aufgebaut hat, dass Entwickler leider unsauber gearbeitet hat. Oft ist es aber ein Theme-Problem von Shopify oder in Shopware gibt es auch manchmal Themes, die nicht so gut gecodet sind. Und dann hast du das Problem, dass diese Inhalte über ein JavaScript ausgeliefert werden. Das heißt, wenn du deinen Browser sozusagen mal ohne JavaScript bedienst und auf deinen Online-Shop ohne JavaScript-Funktion mit dem Browser gehst, dann siehst du beispielsweise dann keinen Produkttitel oder keinen Preis in dem Fall, Und das ist Katastrophe aus KI-Sicht, weil eben solche Informationen dann von der KI nicht sicher und zuverlässig ausgelesen werden können.
Das finde ich total, total verrückt, weil ich das schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe, dass sowas gemacht wird. Und das sollten wir ja auf keinen Fall machen. Aber dass es im E-Commerce noch so präsent ist, dieses Problem, habe ich eben in der Vorbesprechung auch gesagt, so echt, müssen wir das ansprechen? Passiert das noch? Und so, oh Gott, ja. Aber in meiner Nicht-E-Commerce-Welt passiert das tatsächlich nur noch selten. Und wenn es passiert, das passiert bestimmt im E-Com auch manchmal, dann ist es bei FAQ. Also das ist ja so ein Thema, wo das gerne mal, also früher wurde sowas so gemacht, da wurden so FAQ, die aufklappbar sind, gern mit JavaScript gebaut, weil es da noch nicht so viele technische Möglichkeiten gab, das allein mit CSS zu regeln, dass so Toggles entstehen, also so aufklappbare Boxen. Aber mittlerweile, und mittlerweile meine ich seit Jahren, brauchen wir dafür definitiv kein JavaScript mehr. Und das ist auf jeden Fall was, worauf man achten muss. Was ich technisch ganz, ganz wichtig finde und was ein richtiger Beinbruch sein kann, auch wenn es nicht die alleinige Grundlage dafür sein kann, dass man nirgends erscheint, ne? Aber es ist ein wichtiger Punkt, der mit zu beachten ist, ist die interne Verlinkung auf die richtige Linkstruktur. Und was ich damit meine, das begegnet mir insbesondere beim Thema WordPress andauernd, ist, dass es WordPress-Installationen gibt, die haben ein Trailing-Slash an der URL hinten dran. Das ist so der Klassiker. Das heißt, wir haben immer ein Slash, ein Schrägstrich am Ende der URL. Aber es gibt auch manchmal welche, die haben das nicht. Und beides ist völlig in Ordnung. Du kannst mit beidem leben, mit beidem arbeiten, das macht keinen Unterschied. Aber insbesondere dann, wenn wir ein Trailing-Slash haben, was wir bei den meisten WordPress-Installationen zum Beispiel haben, kommt es gerne vor, dass wir, wenn wir unsere internen Links setzen, dieses Trailing Slash in den Link nicht mit anhängen zum Beispiel. Das heißt, wir setzen überall interne Links, sind happy, geil, wir verlinken hier unsere wichtigen Landingpages, im Footer haben wir alles verlinkt, im Menü. Das heißt auch dadurch, dass wir im Footer und Menü natürlich Sachen haben, die wiederkehrend verlinkt sind. Die sind ja auf jeder Seite wieder verlinkt, weil es halt ein globales Element ist. Und wir verlinken aber überall im Prinzip auf eine 301-Weiterleitung, die dann auf die korrekte URL verlinkt, nämlich nicht Trailing Slash auf Trailing Slash oder auch manchmal andersrum, je nachdem, wie das Setup so ist. Und das ist was halt einfach im Prinzip so eine technische Schuld ist, die man auf jeden Fall korrigieren muss, weil du die Crawler, die Bots, du schickst die halt sinnlos auf eine Weiterleitung, die Menschen natürlich auch, wobei die da ehrlich gesagt nicht so viel von merken. Aber so Crawler, die kommen auf deine Seite und müssen im Prinzip, um eine Seite aufzurufen, zwei Seiten aufrufen, blöd gesagt. Ja. Und wir wissen, dass Google, explizit Google, sehr effizient arbeiten möchte mit dem Crawling, weil das die natürlich viel Geld kostet, weil es viele Ressourcen frisst, viel Energie frisst. Und wenn du die dann zwingst, im Prinzip doppelt so viele Seiten oder URLs zu crawlen wie notwendig, obwohl es ja nur die Hälfte dieser Seiten gibt, weil die anderen sind einfach ja Weiterleitungen, dann ist es schlecht und kann im schlechtesten Fall dafür sorgen, dass der Crawler seltener vorbeiguckt. Dadurch ist es nicht so aktuell. Kann sogar mal sein, dass eine Seite aus dem Index fliegt, weil die Verlinkung ist ja nicht da, also ist die vielleicht nicht wichtig. Und ich weiß nicht, ob sowas jetzt im E-Commerce auch öfter vorkommt, aber die interne Verlinkung mit Trailing Slash oder nicht Trailing Slash ist so ein Ding, das ich oft sehe, was man auf jeden Fall korrigieren muss.
Ja, in den Shop-Systemen hast du meistens dieses Problem eher nicht, weil die schon da solide aufgesetzt sind oder eingerichtet sind. Da ist meistens schon definiert, dass es, ich glaube, ohne Trailing Slash, also bei Shopify hast du, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit zu sagen, dass du hinten einen Trailing Slash möchtest. Die Standard-Default-Einstellung bei Shopify ist zum Beispiel alle URLs ohne Trailing Slash, von daher hast du damit kein Problem. Aber sowas wie interne Verlinkung ist schon ein Problem, weil es die das Thema gibt mit den URLs, dass Produkt-URLs noch einen Kategorie-Slug in der Produkt-URL mit drin haben. Das heißt also, ein Produkt liegt in verschiedenen Kategorien und hat somit auch verschiedene URLs auf Basis dieser Kategorien, wo dieses Produkt drin liegt. Und da muss man dann dementsprechend die Liquids bei Shopify beispielsweise so anpassen, dass eben auf diesen Kategorieseiten immer direkt die richtige Produktseite verlinkt wird. Ansonsten verlinken die einzelnen Kategorien immer auf so eine URL mit dem Zusatz der Kategorie mit drin. wo das gerade sich, wo man sich gerade befindet. Das heißt also, der interne Link zeigt immer auf eine Produktseite, die aber wiederum per Canonical auf die eigentliche Produktseite zeigt. Auf die Produktseite ohne diesen Kategorie-String, könnte man sagen. Das ist so ein typisches Shopify-Problem. Wenn man mal mit Shopify-Shops gearbeitet hat, stolpert man da früher oder später drüber und es ist schnell angepasst. Und das sorgt aber auch dafür, dass eben diese interne Verlinkung nicht eindeutig ist. Und es kann natürlich dazu führen, dass vor allem Google dann über den AI-Mode oder Gemini so ein bisschen unklar ist, welche Produktseite da jetzt zum Beispiel empfohlen wird, ne? Und alles in Summe mit anderen Maßnahmen, mit anderen Hebeln führt dazu, dass eventuell die Sichtbarkeit jetzt nicht so wirklich da ist, wie sie sein könnte.
Da können wir super ansetzen, weil wenn die Sichtbarkeit nicht so da ist, wie sie da sein sollte, dann können wir dir eben sehr empfehlen, in unseren Geo-Day zu kommen. Was eine Überleitung.
Ja, hast du lange im Kopf gehabt, ne?
Wir haben gesagt, in den ersten 10 Minuten wollen wir dann nochmal drüber sprechen. Jetzt sind wir bei 10:53, dann dachte ich, jetzt passt es doch super.
Voll.
Deswegen lass uns da doch gerne nochmal kurz alle Infos raushauen. Also wir machen einen Workshop vor Ort in Stuttgart am 24.09. in einer total coolen Location, die super modern ist. Wir werden dort ja im Prinzip dir, wenn du im E-Commerce arbeitest, helfen und zeigen, wie du dein Prompt-Set recherchierst, wie du rausfindest, was Leute dort wirklich suchen, wie du repräsentativ tracken kannst. Da haben wir auch eine Folge zugemacht, dass wir nicht alles tracken können, was wir so wollen, weil Prompt-Tracking halt viel teurer und aufwendiger ist als Keyword-Tracking. Wir werden das zusammen dann alles auch einrichten direkt, entweder in dem Tool, das du nutzt, oder du kriegst von unserem tollen Sponsor Finseo einen Monat kostenlos das Tool und kannst das mit uns einrichten und nutzen. Und du hörst schon, wir machen super viel Praxis. Wir wollen da echt natürlich ein bisschen Theorie machen, weil wir wollen dir ja was beibringen, aber wir wollen das immer gleich dann auch in der Praxis umsetzen. Und das wird so unser Vormittag sein, das ganze Thema Prompt Research, Prompt Tracking und so weiter. Und dann nach der Mittagspause, und ja, es gibt natürlich auch Mittagessen, ist ja klar, nach der Mittagspause werden wir uns dann anschauen, wie wir ganz konkret mit welchen Maßnahmen die Produktseiten optimieren, die Kategorieseiten optimieren, damit deine Produkte, dein Shop erscheinen in den Suchmaschinen, in den KI-Suchmaschinen. Ja. Und der schöne, ich meine, es ist so ein schönes Zwei-Fliegen-mit-einer-Klappe-Ding, weil du da natürlich nicht nur optimierst für AI-Searches, es ist am Ende auch Optimierung für klassische Google-Suche. Also wir sind ja bei Geo und SEO nicht so krass weit auseinander, dass wir komplett unterschiedliche Sachen machen.
Nein, ich glaube, man muss auch nicht isoliert voneinander das Ganze optimieren, aber wir versuchen beides sinnvoll miteinander zu vereinen.
Genau, und wir haben ja ein bisschen unterschiedliche Prioritäten, wenn wir in Richtung Geo gehen wollen, wenn wir in den AI-Searches erscheinen wollen. Und da sprechen wir dann durch, was wir so empfehlen, womit Yannick auch sehr großen Erfolg bei seinen E-Commerce-Kunden hat, und setzen das dann auch direkt noch um. Also es ist nicht ein Tag Vortrag, sondern es ist ein Tag mit Einleitungen, Anleitungen und direkter Umsetzung.
Was mir sehr wichtig ist an der Stelle nochmal zu betonen, das ist keine reine Lead-Generierungsveranstaltung. Ne? Man kennt das von vielen Konferenzen oder Seminaren, dann kriegt man da so eine schöne Theoriepräsentation mit wichtigen Begriffen und alles und kriegt so ein paar schöne Charts gezeigt und am Ende geht man irgendwie so nach Hause und denkt, ja, was setze ich jetzt um oder was habe ich jetzt gemacht, und dann kriegt man irgendwann vielleicht eine E-Mail oder vielleicht auch nicht, aber oft ist es natürlich, und es ist ja auch okay so bei den Konferenzen, dass es natürlich dafür genutzt wird, um sich selber zu präsentieren, um die Dienstleistung zu pushen und zu vermarkten. Und bei uns, und das ist mir ganz wichtig, will ich dazu sagen, dass wir das nicht dafür machen, dass wir irgendwie neue Kunden gewinnen über dieses Format, über diesen Workshop, sondern wir möchten an dem Tag wirklich Mehrwert liefern. Wir möchten dir, lieber Teilnehmer, hoffentlich Sachen zeigen, die wir selber umsetzen und die wir selber so Strategien, die wir selber erstellt haben, und möchten mit dir gemeinsam dann das Ganze durchgehen, sodass du dann nachher nach dem Workshop nach Hause gehst und sagst, hey cool, jetzt habe ich einen richtig geilen Maßnahmenplan, jetzt habe ich schon die ersten Sachen angestoßen im Workshop, und jetzt setze ich mich hin mit unserem Team oder ich alleine oder wer auch immer und setze die ganzen Maßnahmen dann Stück für Stück um, ne, und beschäftige mich dann wirklich nochmal intensiv auch zu Hause oder dann am Arbeitsplatz damit, im Homeoffice, wo auch immer. Und das ist mir ganz arg wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie das nutzen, um da ein bisschen Branding zu machen, ein bisschen Marketing für uns selber zu machen, sondern das wird wirklich ein richtiger, geiler Workshop, der dir letztendlich alles mit an die Hand gibt, was du im ersten Moment brauchst, um im Geo loszulegen und mit deinem Online-Shop loszulegen. Und neben den Mittagessen gibt es natürlich auch rund um die Uhr sozusagen Snacks. Es gibt eine Getränke-Flat, Kaffee, Wasser, Tee, Softdrinks, alles, was du möchtest. Wir haben dann am Nachmittag in unseren Pausen oder Pause nochmal süße Stückchen. Ich glaube, es sind irgendwie Zimtschnecken, Brownies oder irgendwie sowas dabei, ne? Passend zum Kaffee dann am Nachmittag. Und ja, es ist ein richtig, richtig cooler Tag mit Theorie und vor allem ganz, ganz viel Praxis.
Genau. Das finde ich cool, dass du das ansprichst. Wir haben das ja auf LinkedIn in einem Kommentar gekriegt, dass irgendjemand geschrieben hat, er findet es cool, dass da bestimmt dann auch mehr Netzwerk möglich ist als auf Konferenzen. Es ist ja keine Konferenz, also ganz klar, es ist ein Workshop. Wir machen das mit maximal 15 Teilnehmern. Wir halten das extra klein, damit wir auf jeden eingehen können, damit alle Teilnehmer untereinander quatschen können, dass es auch einfach eine lockere Atmosphäre ist. Und was auch mit drin ist, und das ist uns ganz wichtig, ist natürlich, dass wir auch ganz viel für Fragen und Antworten Zeit nehmen. Also es ist nicht nur irgendwie, wir zeigen was, du setzt es stringent um und nächster Punkt, sondern wir haben Zeit für Fragen, wir sind beide da, du kriegst uns beide im Paket, nicht nur einen von uns, und wird ein hammergeiler Tag. Also ich habe mega Bock drauf. Wir würden uns riesig freuen, wenn du vorbeiguckst, wenn das was für dich ist. Explizit bei diesem Workshop geht es um E-Commerce, ganz wichtig. Das heißt, du solltest schon einen Shop haben und du solltest auch im besten Fall den Zugang dazu haben, damit du schon anfangen kannst mit einer Umsetzung. Das muss nicht an der Live-Site passieren. Wir können da auch natürlich dann ein Duplikat nehmen, ne? Eine Kategorie-Seite, Produktseite duplizieren und die als Entwurf bearbeiten, damit das noch nicht online ist. Aber unser Ziel ist eben, dass wir ins Machen kommen und dass du dann auch, falls du dann ins Büro zurückgehst und mit einem Team arbeitest, anhand von diesem schon gebauten Entwurf weitere Pläne machen kannst. Hier anhand von dieser Blaupause bauen wir auch unsere anderen Sachen auf. Und wenn du kein Team hast, kannst du das für dich selber natürlich nutzen und anhand dessen dich immer orientieren, wie das geht. Wenn du da alle Infos zu willst, kannst du natürlich einfach in die Shownotes gehen, da ist der Link. Du kannst ihn aber auch einfach eingeben, er ist nicht ganz so schwierig zu merken. Es ist search-effekt.de, Effekt mit C, Effekt, englisches Wort, /geo-day. search-effekt.de/geo-day. Oder einfach auf die Search-Effekt-Seite gehen und dann im Menü findest du den Link oder ein Pop-up, das dich natürlich gleich nerven kommt und sagt, hallo, wir haben hier einen Geo-Day. Dann kannst du da auch einfach draufklicken. Genau, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Sonst gehen wir weiter mit unseren drei Punkten.
Ja, ich glaube, wir haben genug promoted.
Okay, noch einen Teil haben wir vergessen. Ah, okay. Nämlich ein Ticket kostet 690 Euro. Das ist unser Pilotpreis. Das ist ja unser erstes Mal, dass wir das durchführen. Wir hoffen, dass das auf Anklang stößt und wir da noch mehrere von durchführen können, sowohl vom im Thema E-Commerce als dann auch in anderen Themenbereichen, ne? Also auch gerne
und so weiter.
Im Coaching-Bereich mal, ne? Content-Bereich und so weiter.
Software, Tech.
Und da werden die Preise dann ein bisschen höher sein. Das ist so der Einstiegspreis für uns. Das kennst du ja, wenn man sowas zum ersten Mal macht, geht man immer erstmal ein bisschen günstiger rein. Und jetzt kriegst du für 690 Euro ein Ticket. So günstig wird es nie wieder sein. Deshalb schnapp dir am besten jetzt gleich eins. So, dann zweiter Punkt, warum man nicht sichtbar sein könnte in AI-Searches, aber die Konkurrenz ist da. Und der zweite Punkt ist, ich sag's jetzt mal ganz frei Schnauze, dein Content ist scheiße. So, das klingt jetzt natürlich sehr krass, aber wir wissen, das ist wieder was ganz klassisch im SEO wie im Geo wichtig ist und wirksam ist, dass wir guten Content brauchen. Und ja, guter Content ist jetzt so definierbar, wie man will. Was wir damit meinen, ist, dass dein Content insbesondere zwei Sachen erfüllen muss, nämlich die Suchintention des Menschen. Das heißt, es muss das erfüllt werden, was ein echter Mensch, der auf deiner Seite ist, so an Fragen hat, an Problemen hat. Dieser Mensch muss abgeholt werden, sowohl im Inhalt als auch in der Sprache. Ne, der eine braucht eine technischere Sprache, der andere braucht mehr eine sicherheitsorientierte Sprache, der dritte will alle Fachwörter sehen, kommt ganz auf die Zielgruppe an. Und der zweite Teil, der guten Content ausmacht, ist eine gewisse Individualität des Inhalts in Form von eigenen Blickwinkeln, eigenen Betrachtungsweisen, eigenen Erfahrungen, eigenen Statistiken und Zahlen, die man vielleicht hat. Einzigartige Dinge, weil wir in so gut wie jedem Bereich nicht die Ersten sind mit unserem Thema. Und in jedem Bereich gibt es schon wenn wir Glück haben, 10, wenn wir Pech haben, 10.000 oder 100.000 andere Websites, die rein thematisch vom Wissen her 1:1 das Gleiche liefern können wie du auch. Ne? Wenn das ein Thema ist, das einfach erklärt werden kann, zum Thema SEO, sollen wir jetzt nochmal ein Glossar aufbauen? Nee, also.
Ja, und also das ist, aufbauen ist das richtige Stichwort, weil, wie du gesagt hast, der Content muss wirklich unique sein, einzigartig, hochqualitativ. Und in dem Zusammenhang muss man auch diese Text-Chunks und Chunkability berücksichtigen. Das ist was, damit hat man sich bisher nicht so wirklich viel beschäftigt. Die Leute, die sich mit semantischer Suche schon seit längerem auseinandersetzen, ich meine, das Konzept gibt's bei Google schon seit ein paar Jährchen, auch schon vor der ganzen ChatGPT und Co., vor dem ganzen Hype. Und dabei geht es darum, dass vor allem jetzt mittlerweile die KI-Tools und KI-Plattformen Content nicht von vorne bis hinten sozusagen auslesen und verarbeiten, so wie das Google auch früher gemacht hat oder weiterhin auch macht, sondern die KI-Plattformen gehen explizit in sogenannten Chunks vor. Das heißt, sie suchen sich von verschiedensten Seiten den Content heraus und prüfen praktisch die Text-Chunks, die sie dann extrahieren, gegeneinander ab und vor allem gegen die ursprüngliche Anfrage, also gegen den Prompt ab und gucken dann, wie relevant sind die einzelnen Text-Chunks. Und da spricht man auch in diesem Zusammenhang von Chunk-Relevanz. Das heißt also, deckt dieser Textabschnitt den Aspekt oder die Intention der ursprünglichen Nutzeranfrage wirklich gut ab? Das heißt, passt der zu dem ursprünglichen Prompt? Passt dieser Textabschnitt, ist der relevant genug, damit ich ihn erstens zum Beispiel als Quelle heranziehe oder direkt zitiere oder sozusagen dann auch empfehle als Produkt, als Dienstleister, als B2B-Anbieter, whatever. Und deswegen sind die Chunks oder die Chunk-Auswahl auch dementsprechend so wichtig.
Genau, da um nochmal kurz reinzugehen für alle, die das noch nicht so oft gehört haben, dieses Thema Chunk. Ein Chunk ist nichts anderes als das, was du ja gerade genannt hast, Yannick, nämlich ein Abschnitt, das wollte ich einfach nochmal hervorheben, also ein Abschnitt innerhalb deines Contents, was dafür sorgt, dass wir im Prinzip so ein bisschen darauf achten sollten und wie immer schreiben wir am Ende für den Menschen auf der Website, aber wir können auch gleichzeitig für den Menschen schreiben und auch darauf achten, dass Chunks, also Abschnitte, zusammenhängend und zitierfähig sind, was bedeutet, dass wir zum Beispiel nach einer Zwischenüberschrift direkt mal eine Antwort liefern. Wir können dann weiter in die Tiefe gehen, gar kein Problem, aber ich würde nicht empfehlen, dass wir nach einer neuen Zwischenüberschrift anfangen mit, wie es so schön immer heißt, Fluff, mit Gebrabbel, mit irgendeinem KI-generierten Text, der sagt, das ist das, aber nicht das. Wir befinden uns jetzt in der Welt von dem. Also ist jetzt natürlich sehr polemisch und krass ausgedrückt, aber selbst manche echten Menschen schreiben ja auch so, weil sie denken, es hört sich gut an, aber wir wollen tatsächlich gucken. Und das hilft ja auch dem Menschen, der liest. Das ist jetzt ja keine Optimierung für einen Bot. Das wollen wir ja gar nicht machen. Es hilft nämlich beiden, dass wir einfach auf den Punkt kommen. Dass wir direkt schon mal eine Antwort liefern, eine Info liefern, eine Zusammenfassung liefern. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter in die Tiefe gehen können. Aber wir wollen im Prinzip so zitierfähige Abschnitte haben, die kompakt sind. Und ein Abschnitt ist nicht 500 Wörter lang, ein Chunk, sondern es ist ein kürzerer Abschnitt. Deswegen auf den Punkt kommen ist ganz wichtig. Gerne dann ausführlicher werden, in die Tiefe gehen, gar kein Thema, gar kein Problem. Aber das ist so ein Ding, das auf jeden Fall dann guten Content auch ausmacht. Und auch deine Besucher werden es dir danken. Weil nicht jeder will in die Tiefe, nicht jeder will komplett ausführlich lesen. Es hat schon einen Grund, warum wir mittlerweile überall, also wir empfehlen das und wir sehen das auch überall, die Zusammenfassungsboxen, die ich habe keinen Bock auf Lesen, also TLDR-Boxen ganz am Anfang, wo alles einfach schon mal abgefrühstückt ist. Du kannst mit diesen Stichpunkten lesen und dann kannst du wieder gehen. Oder du liest die 2000 Wörter, wenn du in die Tiefe gehen willst. Ne? Du willst einfach alle Leute abholen und mit solchen Dingen wie diesen TLDR-Boxen, Zusammenfassungsboxen, zitierbaren Chunks, also kurzen Abschnitten, wo du direkt auf den Punkt kommst nach einer neuen Zwischenüberschrift, damit erhöhst du einfach die Wahrscheinlichkeit und wie immer, es ist ein Wahrscheinlichkeitenspiel, du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass die KI sagt, okay, das klingt schlüssig in dem, wie es ist. Da ist kein Gebrabbel, finde ich gut, nehmen wir. Du erhöhst die Wahrscheinlichkeit. Nur weil du es hast, heißt nicht, dass es klappt. Aber wir können es beeinflussen, also sollten wir es machen.
Genau, und das ist ja, und an der Stelle sieht man halt sehr, sehr schön die Verbindung von SEO mit Geo und wie sich aber dann auch Geo wieder so praktisch das SEO weiterentwickelt oder ergänzt. Nämlich, es geht darum, ne, im ersten Moment musst du gucken, natürlich hast du den Content dafür, hast du die Search, bedienst du den Search Intent, ne, da geht's dann um dieses sogenannte Query Fanout, also die KI macht verschiedenste Suchanfragen und fächert sozusagen diese ursprüngliche Suchanfrage oder den ursprünglichen Prompt auf in verschiedene Teile. Fragen sozusagen wie so eine Art Hauptkeyword und dann die Longtail-Keywords und so weiter. Und da musst du natürlich dementsprechend überhaupt einen Content haben, ne, für den Query-Fanout. Das heißt, du brauchst auch eine bestimmte Seite, die das Thema abdeckt und die das Thema gut abdeckt. Das ist so ein Schritt 1, ne, klassisches SEO an der Stelle. Dann brauchst du den Content dafür und der sollte eventuell auch ranken, was jetzt kein finales Kriterium für KI-Sichtbarkeit ist, aber es ist nicht schlecht, weil in 70%, glaube ich, der Fälle passt das Ranking mit den Zitaten bei AI-Mode und AI-Overviews zum Beispiel. Und dann geht's aber ein Stück weiter, so wie du es gesagt hast, dann brauchen wir diese Chunk-Relevanz, dann muss ein klarer Gedanke pro Abschnitt drin sein, es braucht eigentlich praktisch einen geschlossenen Kontext sozusagen, also nicht, dass du in einem Abschnitt dich irgendwie, ja, wie ich am Anfang sagte oder wie wir am Anfang schon geschrieben haben, so und so, nee, weil dann fehlt diese klare Chunk-Relevanz, ne, weil dann beziehst du dich in einem Abschnitt auf den Anfang des Beitrags, das beispielsweise des Blogbeitrags, und das ist eben nicht so, wie KI arbeitet, weil wenn die KI nur diesen Abschnitt hernimmt, dann weiß die KI nicht, warte mal, ja, was ist denn hier der Kontext, ne? Der sagt jetzt, oder der schreibt jetzt hier, wie ich schon anfangs sagte, und das ist dann doof, ne? Und das ist eben diese Chunk-Relevanz. Und dann wird diese klassische SEO um eben diese Chunk-Relevanz erweitert. Was damit einhergeht, ist diese hohe Informationsdichte, eben genau wie du gesagt hast, den Fluff rausnehmen. Das heißt aber konkret, ich habe eine Erklärung, sozusagen eine Antwort auf eine Frage, ich habe eine Erklärung, ich habe den Beleg, zum Beispiel Studien zeigten das XY und dann den Content. Ne? Das führt dazu, dass wir so und so haben und das optimieren müssen, weil sonst das und das passiert, beispielsweise.
Ne? Gleichzeitig würde ich aber trotzdem mit reinwerfen, dass wir trotzdem nicht vergessen dürfen, dass wir für Menschen schreiben und unseren Text trotzdem
natürlich
auch menschlich halten sollten. Und das zu kombinieren, ist dann genau die Kunst. Also wir haben da wie üblich auch eine Mischung aus Handwerk und Kunst. Und man kann es ja trotzdem so aufbauen, beispielsweise, dass man nach einer Zwischenüberschrift auf den Punkt kommt und danach sagt, das haben wir ja schon am Anfang einmal durchgesprochen, wir führen jetzt hier nochmal weiter. Also wir sollten nicht anfangen, pure Faktentexte aufzubauen.
Ja.
Die Leute wollen ja auch aufgrund von deiner Schreibstimme, je nachdem, in welchem Business du natürlich bist, also bei mir zum Beispiel explizit, kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute auf meiner WP Ninjas Seite Sachen lesen, weil ihnen auch die Art, wie ich etwas schreibe, gefällt. Und es bringt mir nichts, wenn ich irgendwo erwähnt werde und die Leute kommen auf meine Seite und es klingt, als hätten Roboter die verfasst, weil einfach nur ja. Fakt A, Fakt B, Fakt C, Fakt D. Das bringt ja niemandem was. Also finde da eine Mischung. Es gibt kein genaues Rezept. Es gibt nur, du solltest wissen, wie diese AI-Searches funktionieren. Und das ist das, was Jannik gerade so schön erklärt hat, mit diesen Chunk-Kohärenzen, Chunk-Relevanzen und dass es alles zusammenhängen sollte und dass man auf den Punkt kommen sollte. Aber gleichzeitig solltest du auch weiterhin schreiben für einen Menschen. Und das ist egal, ob du jetzt beim E-Commerce arbeitest und du schreibst auf der Kategorieseite eine Kaufberatung drunter, oder in der Produktbeschreibung die geilen Eigenschaften, die das Produkt hat. Oder du bist ein Coach, der einen Ratgeber schreibt. Du musst auch deine Identität in den Text unterbringen oder die Identität der Firma, die du vertrittst, unterbringen. Das ist uns ganz wichtig. Gehen wir noch zum dritten Thema zum Abschluss oder möchtest du hier
gerne
einwerfen?
Nö, alles gut. Also über das Thema kann man noch stundenlang
diskutieren. Deshalb dachte ich,
es gibt nur so viele Facetten, die wir jetzt nicht angesprochen haben und die man vielleicht noch ansprechen könnte, aber ist ja wie gesagt auch nur jetzt eine Podcast-Folge. ja. Wenn man das dann vielleicht live mit uns im Workshop macht, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher.
Nee, nicht nur vielleicht, definitiv sogar. Genau, dritter Punkt, warum du möglicherweise nicht sichtbar bist in AI-Searches, aber deine Konkurrenten, und das ist ein großer Punkt, ist das Thema Mentions oder wie wir sie früher genannt haben, Backlinks, was am Ende im Prinzip in Anführungszeichen so grob gesehen das gleiche ist, wo Wobei eine Menschen natürlich auch einfach ohne einen Link sein kann, dass einfach dein Produkt genannt wird auf einer externen Quelle oder deine Marke oder dein Name. Also eine der Entitäten, die du in den AI-Searches unterbringen willst. Früher war unser Ziel ja immer, Backlinks zu kriegen. Ich würde auch sagen, daran hat sich nicht viel geändert. Backlinks sind weiterhin unfassbar wertvoll. Ob wir da jetzt für Google optimieren oder für AI-Searches, ist egal. Ist für beides super wertvoll. Aber es ist jetzt, sag ich mal, für AI-Searches reicht es in Anführungszeichen auch, zusätzlich zu Backlinks auch manchmal noch unlinked Mentions zu bekommen, also nicht verlinkte Erwähnungen einer Entität. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, darüber haben wir, glaube ich, in der letzten Folge sehr viel geredet, mit dem Thema Sentiment. Nee, vorletztes Thema war es, glaube ich. Vorletzte Folge. Eine von den letzten zwei, dass die Entitäten, von denen du möchtest, dass die in den AI-Searches erscheinen, in Verknüpfung stehen mit den Eigenschaften, mit denen du in Verknüpfung stehen möchtest. Das heißt beispielsweise, wenn wir jetzt mal nicht aufs E-Commerce gucken, das machen wir dann gleich, da kannst du bestimmt coole Beispiele nennen, sondern ich gucke mal auf mein Business, so ein Coaching-Dienstleister-Business. Ich möchte natürlich, dass die Entität WP Ninjas und die Entität Jonas Tietgen verknüpft sind mit den Entitäten WordPress-Wartung und WordPress-Support zum Beispiel. Und das erreiche ich ja nicht unbedingt, indem ich irgendwo einen Backlink habe, wo steht, Jonas kann dir damit helfen und dann bin ich da verlinkt. Dadurch habe ich nicht eine Verknüpfung dieser Entitäten. Eine Verknüpfung dieser Entitäten passiert, wenn auf einer externen Quelle diese Entitäten in Zusammenhang stehen. Also geschrieben wird, ganz einfach, vielleicht in der Autorenbox, weil ich irgendwo einen Gastbeitrag geschrieben habe, steht drin, Jonas hat WP Ninjas gegründet, was Selbstständigen hilft, die WordPress-Wartung abzunehmen und WordPress-Support liefert. Zum Beispiel. Dann hast du so in einem Satz, oder, und da haben wir das Thema wieder, in einem Chunk, hast du eine Erwähnung von mehreren Entitäten, die dann von den Bots der Suchmaschinen, ob das jetzt AI oder nicht AI ist, zusammengesetzt werden können. Und dann heißt, okay, da ist eine Verknüpfung zwischen den Entitäten. Die ist natürlich nicht so stark, wenn es einmal passiert, aber wenn es 50 Mal passiert oder 500 Mal oder 5000 Mal, wird diese Verlinkung dieser Entitäten immer stärker. Du kannst es vorstellen wie so ein neuronales Netz, das du vor dir siehst, wo ganz viele Begriffe stehen und die sind untereinander verlinkt, wie so ein Spinnennetz, wo verschiedene Punkte sind und die sind miteinander verlinkt oder malen nach Zahlen. Das ist genau das gleiche Prinzip. Und das ist etwas, wenn wir das nicht haben, das heißt, wenn wir einfach keine Präsenz oder sehr wenig Präsenz außerhalb unserer eigenen Website haben, aber unsere Konkurrenz ist in Newsartikeln, in Gastbeiträgen, in Produkttests, in was auch immer, dann haben wir ein Problem, weil das ist tatsächlich, würde ich sagen, ein sehr großer Knackpunkt, der alleine schon ein Genickbruch sein kann dafür, ob du erscheinst oder nicht.
Ja, definitiv. Im E-Commerce ist es ähnlich, ne? Also es geht wirklich darum, nicht nur auf der eigenen Webseite, man kann man sich so schön immer selber beschreiben und selber sagen, für was man steht und hochwertig und pipapo. Es geht aber vor allem, den Bedeutungsrahmen sinnvoll zu gestalten. Ne? Für was stehen unsere Produkte? Wenn man das Produkt kauft, in welchem Kontext steht das Produkt? Ich habe zum Beispiel einen Kunden, ne? Die machen Barfußschuhe und dann ist es so ein Thema, ne? Was sind das für Barfußschuhe? Sind die für Einsteiger? Sind das für Barfußpuristen sozusagen, ne, die so wirklich dieses ganz, ganz klassische Barfuß-Feeling haben wollen, denen der Look egal ist sozusagen? Dann gibt es bestimmt auch Firmen, ne? Dann gibt es aber auch jetzt so eine Firma wie mein Kunde, die jetzt sehr, sehr stylische Schuhe machen, wo die so wirklich aussehen wie ein fast normales Sneaker. Und da muss man dann zum Beispiel die KI dahin kriegen, dass man sagt, okay, oder dass die KI feststellt, okay, das sind jetzt zum Beispiel Barfußschuhe für Leute, die sehr viel auf Style Wert legen, die nicht diese klassische Barfußschuh-Optik legen, dieses sehr entenmäßige, so eine Entenfuß-Optik oder halt mit so einem Zehenspreizer, ne, wo so aussieht wie so ein Handschuh, das gibt's ja auch so, ja. Barfußschuhe. Leute, die darauf nicht Wert legen, ne, die sind bei uns zum Beispiel falsch, ne, wir sind sehr, sehr stylisch unterwegs, bei uns sehen die Schuhe so aus, als wären das normale Sneaker und so weiter und so fort. Und das muss man auf der eigenen Webseite machen und man muss das aber vor allem machen, wie du es auch jetzt gesagt hast, mit externen Menschen und externen Brand-Menschen und nicht nur Backlinks, sondern auch Erwähnungen in Listicles vorkommen, wenn es irgendwelche Portale gibt, die sehr bekannt sind für Tests, Produkttests, ne, Produktbewertungen. Da muss man vertreten sein auf Fachportalen beziehungsweise auf Fachblogs. Es gibt immer noch Blogger, die Produkte testen, die bestimmte Nischen testen. Da muss man vertreten sein.
Reddit ist auch nicht verkehrt.
Reddit ist auch ein Thema, ist mein Kunde auch teilweise vertreten. Und auch auf besten Listen von anderen Marktplätzen oder so. Und dann hast du irgendwie Shops, die vielleicht auch deine Produkte listen, ne, die deine Produkte auch verkaufen. Und die haben vielleicht so einen Ratgeber, ne? Und dann muss ich da auch vertreten sein. Und ich muss mir natürlich auch Gedanken machen, wie ich an Advertorials komme, an Backlinks, die natürlich bezahlt sind, dann, wo ich dann platziert werde, sogar auch mit einem Backlink, nach wie vor auch natürlich sinnvoll. Und das Ganze kombiniere ich mit dem eigenen Bedeutungskontext auf meiner Webseite. Also die Art und Weise, wie ich natürlich auch mein eigenes Branding vorantreibe und dementsprechend mich selber auf meinem Webshop, auf meiner Webseite promote und darstelle. Ne, positioniere. Geht ganz, ganz viel auch um Positionierung. Und was mir immer wieder an der Stelle, will ich das noch einschmeißen, das hat jetzt nicht hart sowas wie Menschen und so zu tun, aber an dieser Stelle ist mir in den letzten Wochen vermehrt aufgefallen, wird immer mehr Social Media mit reingenommen. Gerade in AI-Mode, AI-Overviews, aber auch in ChatGPT und Co. Sehe ich immer vermehrt Links, Quellen, Instagram, YouTube vor allem tatsächlich auch, ich habe es jetzt aber auch bei den AI-Overviews und beim AI-Mode gesehen, dass tatsächlich für transaktionale Suchanfragen tatsächlich auch Quellen aus Instagram gekommen sind und wirklich Instagram-Posts und Profile verlinkt wurden, verknüpft wurden. Und deswegen ist es mein Appell auch, wenn man das Branding angeht und auch versucht, mehr Mentions zu bekommen und mehr Erwähnungen externe zu bekommen, lasst Social Media nicht außen vor. Also gerade wenn ihr so ein Social-Media-Team schon habt, nehmt die mit rein in Kampagnen, sagt, was wir da auf Social Media noch machen können, um das Ganze mit der Webseite zu verknüpfen, mit Brand-Mentions zu verknüpfen, mit da zum Beispiel auch Blogbeiträgen zu verknüpfen. Ne? Welche Kampagnen können wir aus dem Blog heraus in Social Media auch pushen, sodass wir da auch dementsprechend auch Social Media in die SEO-Geo-Strategie mit einfließen lassen können. Es wird immer wichtiger. Ich sehe es jetzt mehr und mehr, und es wird auch in Zukunft immer wichtiger, nicht nur auf einer Plattform unterwegs zu sein oder nicht nur in einem Kanal, ne, Kanal Geo, Kanal SEO jetzt aktiv zu sein, sondern wirklich die Kanäle miteinander zu verknüpfen.
Ja, spannend. Instagram wurde mir tatsächlich noch nie angezeigt, aber ich hatte schon sehr viel YouTube, definitiv. YouTube ist schon immer brutal viel an Verlinkungen da gewesen oder an Citations. Aber spannend. Nee, es ist ja definitiv so, sagen wir ja immer wieder. Geo ist jetzt nicht eine komplett eigene Sache. Also Geo ist ein Teil der Online-Sichtbarkeitsstrategie. Ja. Geo hängt super, super eng mit SEO zusammen. Deshalb verstehe ich auch nicht, dass da so viel gepöbelt wird. Irgendwie hier Geo ist alles Quatsch. Nee, es ist kein Quatsch. Es ist ähnlich, aber es hat trotzdem nochmal eigene Punkte, eigene Prioritäten, die man dort setzen muss. Und wie du sagst, das haben wir auch in den letzten Folgen oft genannt, alles hängt am Ende zusammen und sollte eine komplette Strategie sein, um Online-Sichtbarkeit zu erreichen. Und nicht, ich mache jetzt, also wenn ich eine Website aufbaue und sage, ich mache jetzt nur Geo, das wird nichts. Also was heißt denn auch nur Geo? Ich meine, Geo ist zu 70% erstmal SEO. Deswegen, ja, super, super Tipp noch von dir, dass man da auch auf Social Media vielleicht mal mehr vorbeiguckt. Da auch immer eine coole Idee, ne? Zum Thema Mentions insgesamt, die Digital PR-Richtung mal anzugucken. Ja. Social Media fällt mir direkt ein, so Mikro-Influencer. Muss ja nicht jeder so riesig sein, dass man dicke Influencer mit Millionen von Leuten irgendwie sich schnappt, sondern Mikro-Influencer mit ein paar tausend Followern, die dich erwähnen, die Videos machen, die sind oft auch super hyped, weil sie überhaupt was machen können und Geld dafür kriegen und so weiter, sind auch Dinge, die dann helfen, dass du nicht nur auf deiner eigenen Social Media, also deinem eigenen Social Media Profil Sachen teilst, sondern auch dort wieder externe Quellen zusätzlich zu deinen eigenen hast. So, das waren drei große Ursachen, die dafür sorgen können, dass du nicht in AI-Searches erscheinst oder nur selten. Möglicherweise deine Konkurrenten aber, und das wollen wir ja nicht. Also wenn die da schon erscheinen, dann sollen wir da auch erscheinen. Und dann nochmal der Aufruf, geh mal auf unsere Website search-effekt.de, da findest du im Menü oben den Geo-Day, unseren Workshop in Stuttgart. Alle Infos dazu hast du, wir werden dir das jetzt nicht nochmal alles hier runter predigen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu dem Workshop, zu unserem Podcast oder generell Themenideen, schreib uns gerne an info@search-effekt.de. Auf der Landingpage von dem Workshop gibt es auch einen Link, dass du uns schreiben kannst. Wenn da irgendwelche Fragen sind, irgendwas rund ums Pricing, den Tag, die Themen, macht es für uns Sinn? Kannst uns gerne fragen. Wir sind da ja beide sehr ehrlich und würden dir auch sagen, nee, macht überhaupt keinen Sinn, weil wir wollen niemanden in dem Workshop sitzen haben, der dann da den Tag sitzt und irgendwie irgendwann anfängt, nur noch auf dem Stuhl rumzukippeln und umzukippen, weil ihm so langweilig ist und er nichts machen kann. Deswegen schreib uns gerne. Ansonsten, wie üblich, freuen wir uns sehr über 5 Sterne, ein Abo, die üblichen Sachen. Ich mach den Sack zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Yannick, du darfst wie immer auch nochmal Tschüss sagen.
Ja, ich mache den Sack auch. Jetzt kam ich noch ein Froschschmalz zum Ende. Gerne auf die Landingpage gehen, Tickets buchen. Wir freuen uns riesig, wenn wir das möglich machen, den ersten vollbesetzten Geo-Day-Workshop zu halten. Ne? Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns einfach an. Und ich freue mich extrem auf September. Ich bin ganz gespannt, bin auch leicht nervös und aufgeregt, wie gut das wird. Und es wird gut. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und bis dahin.